Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Wie es war, nicht mal die eigenen Kinder umarmen zu dürfen, überall Maske zu tragen und sich mit Freunden zu entzweien, weil die Meinungsgräben zu tief wurden. An diese bedrückende Zeit zu Beginn der Corona-Pandemie erinnert der neue Roman der amerikanischen Schriftstellerin Elizabeth Stroud, Am Meer. Ein feinsinniger, zarter Roman über Krisen und die Menschen, die uns da durchhelfen. Und gleich ist die Autorin mit ihrem Buch bei uns zu Gast. Geschlossene Geschäfte, Masken und Abstandsregeln, die bedrückende Zeit der aufkommenden Corona-Pandemie scheint ziemlich weit weg und vieles davon möchte man am liebsten vergessen. Die amerikanische Schriftstellerin und Pulitzer-Preisträgerin Elizabeth Stroud geht genau dahin zurück in ihrem neuen Roman Am Meer, der bei uns schon auf Platz 3 der Spiegel-Bestsellerliste steht. Das Buch beginnt in den ersten Wochen der Pandemie und es gibt ein Wiedersehen mit vielen Figuren, die Strouds Leser schon kennen, vor allem Lucy Barton. Deren Ex-Mann William holt sie aus New York raus in ein altes Haus an der Küste von Maine. Beide sind ja Lebensorte von Elizabeth Stroud. Und für unser Gespräch haben wir sie noch in New York erwischt. Welcome, Mrs. Stroud. It's wonderful to talk to you.
Thank you. It's lovely to have me talk to you as well. Thank you so much.
Ich habe gerade schon gesagt, die Corona-Pandemie, vor allem die bedrückende Anfangszeit, als so viele Menschen gestorben sind und niemand wusste, wie es weitergehen wird, die möchten wir ja alle am liebsten vergessen. Warum haben Sie sich noch mal so intensiv in diese Zeit zurückversetzt?
Well, I actually never intended to do that. What had happened is I had just turned in the book O William.
Ja, das war eigentlich gar nicht meine Absicht, das zu machen, aber ich hatte gerade das Buch O William fertig geschrieben oder herausgebracht, als die Pandemie begann. Und diese Figuren, die waren noch so lebendig in meinem Kopf, dass ich mir dann vorgestellt habe, wie Lucy wohl diese Situation wahrnehmen würde, was in ihrem Kopf abgehen würde. Und ich wollte dann das Ganze einfach aus ihrer Perspektive betrachten.
And try to record the whole thing. From Lucy's point of view.
Lucy ist Schriftstellerin, sie ist die Erzählerin in diesem Buch wieder und wer ihre Bücher kennt, der kennt sie und auch ihren Ex-Mann William, ihre Töchter und die traurige Kindheitsgeschichte von Lucy, auf die wir vielleicht noch kommen. Lucys zweiter Mann David ist verstorben und sie ist noch traurig und auch ein bisschen einsam. Da kommt William und überredet sie eben mit nach Maine zu kommen, weil er als Biologe doch schon mehr versteht, was da auf uns alle zugerast ist. Wie haben Sie selbst das erlebt, Mrs. Stroud? Sind Sie auch rausgegangen aus New York?
We did leave New York. We'd always, you know, half lived in Maine and half lived in New York for the last.
Ja, wir sind aus New York weggegangen. Also wir hatten 6-7 Jahre vorher schon so eine Zeit, in der wir zwischen Maine und New York gependelt sind. Aber während der Pandemie sind wir dann ganz nach Maine gegangen. Jetzt inzwischen sind wir wieder so zur Hälfte hier und zur Hälfte dort. Aber ich wollte das eben wirklich alles aus Lucys Blickwinkel betrachten.
I'm going to look at all of this through Lucy's eyes.
Die beiden werden ja nicht sehr freundlich da empfangen. Sie sollen abhauen, wird ihnen am Supermarkt entgegengerufen. Es werden Schilder an Lucys Auto gemacht. New Yorker haut ab. Deshalb wechseln sie dann die Nummernschilder. War das diese Zeit auch, in der sich anfing, die Gesellschaft so aufzuspalten und dieser Riss durch die amerikanische Gesellschaft immer tiefer geworden ist?
Yes, exactly. It has increasingly become divided. And
ja, genau. Diese Spaltung wird tatsächlich immer größer. Das ist natürlich dieses Beispiel zwischen New York und Maine, der Provinz und der Stadt und den Leuten, die hier und dort leben. Und am Anfang der Pandemie gab es wirklich diese Angst vor Leuten, die aus New York kamen. Und so schien es mir nur wahrhaftig, das so zu zeigen, dass Lucy und William das auch erleben.
So that felt very true to me, that Lucy and William would experience that.
Immer wieder kommen ja bei Ihnen auch jetzt in diesem Buch Trump-Anhänger vor. Diesmal ist es eine Frau, die im Pflegeheim arbeitet und die bei der Tafel hilft. Da muss sie dann aber später aufhören, weil sie sich nicht impfen lassen will. Und obwohl man merkt, dass das nicht Ihre Weltanschauung ist, schreiben Sie sehr empathisch über diese Menschen und ihr Lebensgefühl immer. Das ist für uns manchmal nicht so ganz leicht nachvollziehbar, wieso viele Amerikanerinnen noch immer Trump sich als Präsidenten vorstellen können. Können Sie uns das erklären, was diese Menschen bewegt?
Right. Well, I feel like my job as a novelist is to always try and get into.
Mein Job als Autorin ist es ja immer, mich in die Köpfe anderer Menschen hineinzudenken. Und ich wollte auch keine politische Polemik oder sowas schreiben. Aber es hat mich schon interessiert, wie das funktioniert. Und ich habe auch wirklich sehr stark versucht, in Charlenes Kopf hineinzublicken, ihre Gefühle zu verstehen. Und ich muss aber zugeben, dass das mir, nicht Lucy, nicht der Figur Lucy, sondern mir als Autorin tatsächlich mit der Zeit immer schwerer fällt, den Blickwinkel eines Trump-Anhängers einzunehmen. Aber ich versuche es trotzdem.
The point of view of a real Trump-Supporter, but I still try.
Und Sie haben ja schon gesagt, dass es da einen großen Unterschied gibt zwischen den Menschen in New York und in Maine, wo Sie ja auch an beiden Orten zu Hause sind. Was ist denn anders für die Leute, die am Land leben? Warum haben die dann eher irgendwie Sympathien für Trump oder für Impfgegner?
I really don't. That's the truth. I do not understand the increasing divide. I think that it's.
Ja, ich weiß auch nicht. Ich verstehe diese wachsende Spaltung nicht wirklich. Also es wächst ja schon so lange, dieser Riss in der Gesellschaft. Wahrscheinlich liegt es daran, dass die Leute von verschiedenen Fakten ausgehen. Ich bin ein Mensch, der daran glaubt, dass der Klimawandel bedrohlich ist, dass die Demokratie bedroht ist, und andere glauben da überhaupt nicht dran. Ich schätze mal, das liegt einfach daran, dass wir unterschiedliche Informationsquellen haben. Aber ich bin keine Soziologin, ich bin nur Romanautorin und habe deshalb auch keine Antwort auf das Warum.
Es gibt eine, wie ich finde, sehr berührende Szene in Ihrem neuen Roman. Da erinnert sich Lucy, wie sie in ihrer alten Universität zu einer Lesung war vor Studenten, die dann furchtbar desinteressiert und herablassend auf sie reagiert haben. Und sie haben spüren lassen, dass sie sie wegen ihrer Herkunft aufs bittere Armut auch verachten. Denken Sie, das ist so ein gesellschaftliches Muster? Weil im Roman wird es ja so gesagt, dass das viele so erleben und deshalb so frustriert sind.
When I first started to write about Lucy Barton back with My Name is Lucy Barton, I realized.
Als ich anfing, über Lucy Barton zu schreiben, in den ersten Büchern, da habe ich mir das so vorgestellt wie in der Kleinstadt, in der ich selber aufgewachsen bin. Dort gab es tatsächlich eine Gruppe von armen Menschen, die total ausgegrenzt wurden, die komplett ausgeschlossen waren vom Rest der Gesellschaft. Und mein Anliegen war es, diesen Menschen in Form von Lucy eine Stimme zu geben. Diese Klassenthematik ist sehr krass in den USA. Und sie hat mich wirklich schon immer interessiert. Und ich habe den Eindruck, dass es tatsächlich jetzt auch noch schlimmer wird, dass die armen Menschen noch mehr ausgegrenzt werden als früher. Und sie haben das satt und werden langsam wütend darüber.
And they're tired. They're getting angry about it.
Lucy Barton ist ja eine Figur, die schon in mehreren ihrer Romane vorkommt. Sie gibt in den Originalausgaben manchen sogar den Titel. Und diese Lucy hat es ja geschafft, sich da aus ihren Verhältnissen rauszukämpfen. Sie ist auch Schriftstellerin geworden. Wie nah ist sie Ihnen denn? Was haben Sie für ein Verhältnis zu Lucy Barton?
Right. Well, when I realized that I was going to make Lucy Barton a writer, I thought, oh my goodness, I can't do that.
Als mir die Idee kam, dass ich Lucy Barton zu einer Schriftstellerin machen werde, dachte ich zuerst, oh nein, das geht eigentlich gar nicht. Denn erstmal sind ja Autoren nicht besonders interessante Persönlichkeiten. Und dann dachte ich auch, wenn ich sie jetzt zu einer Autorin mache, dann denken alle Leute, ha, sie ist Lucy oder ich bin Lucy. Das ist natürlich nicht der Fall. Ich habe einen ganz anderen Hintergrund. Meine Mutter war Lehrerin und mein Vater Parasitologe, aber es ist so, dass ihre Stimme zu mir kam und ich das Gefühl habe, dass ich sie gut beschreiben werden kann. Und sie ist ja jemand, die sich aus ihrer Herkunft herausarbeitet, etwas typisch Amerikanisches, dieses Klassenschranken zu durchbrechen. Sie schafft das, ihre Geschwister schaffen das nicht, auch etwas sehr Amerikanisches. Also sie war mir als Figur sehr zugänglich, die Lucy, aber ich bin nicht sie.
But she's not me.
Elizabeth Stroud, wenn ich Ihre Romane lese, dann genieße ich das immer, dass viele Figuren immer wieder auftauchen, die ich schon aus anderen Büchern kenne. Diesmal zum Beispiel Olive Kitteridge, die ist jetzt in Cosby im Seniorenheim, oder der wunderbare Bob Burgess aus The Burgess Boys. Auf Deutsch heißt das Buch Das Leben natürlich. Da habe ich mich richtig gefreut, als er aufgetaucht ist und für Lucy zu einem guten Freund wurde. Wie ist das für Sie? Wollen Sie Ihre Figuren in gewisser Weise gar nicht gehen lassen, so wie Kinder oder wie Familie?
I think that's probably true. Because again,
ja, wahrscheinlich stimmt das. Also ich habe dieses Universum dieser Figuren nicht absichtlich so kreiert. Am Anfang gab es nur Amy und Isabel und dann ging es eben weiter. Und so habe ich sie gerne alle im Kopf behalten und ich will sie wirklich nicht wieder gehen lassen. Und als ich dann festgestellt habe, dass das alle in Crosby leben, da dachte ich, warum soll ich sie nicht interagieren lassen? Und ich liebe sie alle so sehr, dass ich sie nicht wieder aus meinem Kopf lassen möchte.
Also ist auch schon fast eine Art Figurenfamilie. Und es geht ja auch immer um Familien bei Ihnen, um das Verhältnis von Eltern und Kindern, wie sehr uns das prägt. Das ist ein ganz zentrales Thema in Ihren Büchern. Auch diesmal tauchen die Kindheitsdämonen von Lucy wieder auf. Aber auch die Sorge, die Lucy um ihre eigenen schon längst erwachsenen Töchter hat, das hat mich sehr berührt, weil das eigentlich eher selten in der Literatur vorkommt. So richtig erwachsen sind die eigenen Kinder nie, dachte ich da. Die Sorge hört wohl nie auf.
That's right. I think they don't. And Lucy has trouble accepting that they're now adults.
Ja, das stimmt. So richtig erwachsen werden sie für uns wahrscheinlich nie. Und Lucy fällt es auch sehr schwer zu akzeptieren, dass ihre Kinder jetzt erwachsen sind. Ich weiß nicht, warum das in der Literatur so selten vorkommt. Man sagt ja immer, ich würde über ganz gewöhnliche Leute, ganz normale Menschen schreiben. Aber ich denke, so ganz gewöhnlich normal ist niemand. Alle sind irgendwie besonders. Und das merkt man, wenn man in das Innenleben von Figuren eindringt und sich anschaut, wie das dann mit der Außenwelt zusammentrifft. Und mein Job als Autorin ist es ja, dieses Innenleben genauer anzuschauen und dann mit anderen zu teilen.
Und beim Innenleben, das heilt ja auch offenbar das Lesen und Schreiben, denn bei Ihnen wird immer mal wieder erwähnt, dass Lucy mit ihren Büchern über ihre traurige Familiengeschichte vielen Menschen etwas gegeben hat. Aber ist es nicht auch so, dass sie damit auch für sich selbst so eine Art Heilmittel gefunden hat mit dem Schreiben?
Yes, I think that Lucy's whole.
Ja, ich denke, Lucy sagt das ja auch selbst in ihren eigenen Worten. Sie ist ja in ihrem Leben früher, wie sie sagt, selber in der Schule länger geblieben, um es einfach warm zu haben, weil es zu Hause so kalt war. Und dort hat sie dann viele Bücher gelesen, die dann wiederum dafür gesorgt haben, dass sie sich weniger alleine fühlt. Und da sagt sie, ich möchte Schriftstellerin werden und machen, dass Menschen sich weniger einsam fühlen. Und das ist praktisch ihre Berufung. Das will sie ihr Leben lang tun.
And that's her vocation. That's what she's tried to do her whole life.
Und da gibt es dann auch eine schöne Sequenz im Roman, nämlich William und Bob, die finden dann eine Art Atelier für Lucy und sie ist ganz glücklich, wieder schreiben zu können. Und davor beobachtet sie einen Polizisten, der sitzt ohne Maske in seinem Streifenwagen und sie fragt sich, was das wohl für ein Gefühl sein mag, dieser Polizist zu sein. Und dass diese Frage so eine Art Leitmotiv ihres Schriftstellerinnenlebens ist. Wie ist das bei Ihnen? Vermutlich ganz ähnlich.
Yes, that scene where Lucy's wondering is actually.
Ja, diese Szene, in der Lucy das denkt, spricht mir komplett aus dem Herzen. Wie gesagt, ich bin nicht Lucy, aber dieser Gedanke ist mir sehr nah. Dieser Gedanke, wie ist es, du zu sein? Wie fühlt sich das an? Und in diesem Moment denkt sie sich in den Kopf dieses Polizisten rein und sie schreibt eine Story über ihn, die sie dann nicht veröffentlichen kann, weil es nicht in die Zeit passt. Und das fand ich sehr interessant.
Realizes that she can't publish it because the times aren't right, which I thought was interesting.
Elizabeth Stroud, ich habe ja Ihr Buch jetzt schon zu Ende gelesen und das ist dann immer sehr traurig, wenn eins Ihrer Bücher zu Ende ist. Man fühlt sich als Leser so ein bisschen, als würde man vor die Tür eines Hauses gesetzt, in dem man mit sehr unvollkommenen, aber sympathischen und irgendwie menschlichen Menschen zusammen war. Geht Ihnen das auch so, wenn so ein Buch fertig ist?
Yes, I do, and that's why.
Ja, das geht mir ehrlich gesagt auch ein bisschen so. Deshalb schreibe ich immer wieder ein neues Buch. Ich vermisse diese Leute, diese Figuren dann schon. Und deshalb tauchen sie auch immer wieder auf. Also mich ergreift dann auch eine bestimmte Form von Traurigkeit, wenn ich ein Buch beende. Dann denke ich, ach, da gehen sie nun. Mögen sie von jemand anderem wahrgenommen werden.
Also können wir hoffen, dass es weitergeht mit dem Lucy Barton Bob Burgess Universum.
Yes, there is one more
book. Ja, es wird ein weiteres Buch geben über alle meine alten Freunde von früher. Sie kommen alle zusammen, aber mehr kann ich wohl noch nicht sagen, denke ich.
Elizabeth Stroud, vielen Dank für dieses Gespräch. Thank you so much for this lovely conversation. Thank you.
Oh, thank you. It was just lovely. Thank you very, very much for talking with me.
Vielen Dank auch an unsere Übersetzerin Marei Amir. Und der neue Roman von Elizabeth Stroud ist auf Deutsch unter dem Titel Am Meer erschienen. Übersetzt aus dem amerikanischen Englisch hat ihn Sabine Roth. Und erschienen ist das Buch beim Luchterhand Verlag.
Straßenkritik.
Ich bin Angelika Mann und ich bin gerade in Augsburg, weil ich meinen Mann in seinem Atelier besucht habe. Und ein Lieblingsbuch von mir ist von Jung Chang, Wilde Schwäne. In diesem Buch beschreibt die Autorin, wie sie aufgewachsen ist in China und die Geschichte ihrer Mutter und ihrer Großmutter. Und das Faszinierende an diesem Buch ist eben dieses über drei Generationen Beschreiben der Geschichte dieses Landes. Ganz toll geschrieben und völlig zeitlos. Ich habe das als Jugendliche gelesen, wahrscheinlich mit 17 oder 18. Das war einfach rumgelegen bei meinen Eltern und dann habe ich das inzwischen jetzt zweimal nochmal gelesen und ich bin jedes Mal wieder sehr fasziniert.
Angelika Mann liest in Augsburg den Roman Wilde Schwäne, die Frauen meiner Familie von Jung Chung, und übersetzt hat das Buch Andrea Galler zusammen mit Karl-Heinz Dürr. Erschienen ist es beim Drömer Verlag als Taschenbuch und es kostet 16,99 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Geheimnisse, die können ja eine ganz eigene Kraft entfalten, im positiven Sinn, weil man etwas für sich behalten und bewahrt hat, aber auch im negativen, weil man einem nahen Menschen vielleicht etwas verschwiegen hat und genau das die Beziehung dann langsam aushöhlt. Um so eine zerstörerische Kraft von Geheimnissen geht es offenbar in dem Roman, über den wir jetzt sprechen. Hier muss es sein, von Maggie O'Farrell. In Großbritannien ist das Buch schon 2016 erschienen. Es ist der 7. Roman dieser Autorin und war ein Bestseller. Dort. Jetzt also die deutsche Fassung und Dorothea Westphal hat sie gelesen. Ich habe mal so den Klappentext überflogen. Das ist offenbar ein Eheroman. Um was für ein Paar geht's denn da?
Ja, O'Farrell ist offenbar eine literarische Expertin für Eheromane. Es gibt ja noch zwei Romane, die im Original danach erschienen sind, auf Deutsch aber vorher als dieser Roman, nämlich Hamnet und Roman einer Ehe. Und auch da geht es um Krisen und schwierige Beziehungen. In dem einen, im Hamnet, um die Ehe der Shakespeares, die der Verlust eines Kindes in die Krise stürzt. Und auch hier muss es sein, ist also die psychologische Studie einer Ehe. Aber dieses Roman-Setting ist nicht historisch angesiedelt, sondern spielt von den 1980er Jahren bis in das Jahr 2016. Und das Paar, um das es hier geht, das ist einmal die exzentrische Claudette Wells, eine ehemalige Schauspielerin, eine berühmte Schauspielerin und bei Journalisten sehr unbeliebt wegen ihrer Unberechenbarkeit, und der amerikanische Linguistikprofessor Daniel Sullivan. Beide haben gescheiterte Beziehungen hinter sich. Claudette war mit einem schwedischen Regisseur liiert und Daniel hat eine desaströse Ehe in den USA hinter sich. Die Ehefrau hat ihm sogar den Zugang zu den beiden Kindern verwehrt und der ist nun froh, aus den USA erstmal eine Weile weg zu sein.
Also das klingt, als wären es zwei ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, aber oft ist ja ganz interessant, wie sich Leute kennenlernen. Da ist ja manchmal schon so ein Kern der ganzen Beziehung drin. Wie ist das denn hier?
Ja, ganz zufällig, denn Daniel Sullivan ist in der irischen Provinz Donegal unterwegs, um die Urne mit der Asche seines Großvaters von dort abzuholen. Und da sieht er am Straßenrand zufällig einen Jungen und er hält an und fragt sich, was ist mit dem Jungen los, und fragt den Jungen. Und der bringt ihn wiederum zu seiner Mutter, die ein paar Meter weiter versucht, einen Reifen zu wechseln. Und so kommen die beiden ins Gespräch. Er hilft ihr und erfährt, dass sie mit ihrem Sohn an einem Ort lebt, zu dem man nur, wie es heißt, kommt, wer ihn zu dem nur kommt, wer ihn unbedingt auch erreichen möchte, denn dieser Ort ist ganz abgelegen. Und dieses Refugium, dieses einsame Refugium, verteidigt diese Frau dann auch schon mal mit einer Schrotflinte. Und warum, das erfährt Daniel recht bald. Die Frau lädt ihn ein als Dankeschön für den Reifenwechsel zum Essen und er ahnt schon, könnte die Schauspielerin sein, die eben Mitte der 1990er Jahre sozusagen auf der Höhe ihres Ruhms einfach spurlos verschwunden ist. Und die beiden lernen sich kennen, werden ein Paar, heiraten, bekommen zwei Kinder. Und Claudette lebt weiterhin zurückgezogen und Daniel arbeitet als Dozent an der Universität in Dublin.
Das hört sich erstmal nach einem ganz vielversprechenden und auch romantischen Auftakt Stimmt. an. Wann kommen denn dann die Probleme, ja, über die es sich zu schreiben lohnt?
Ja, die bekommen, als sich die Vergangenheit meldet. Also die beiden haben Beziehungen hinter sich, aber es gibt noch andere Dinge in dieser jeweiligen Lebensgeschichte. Daniel sagt einmal äußerlich bin ich intakt, aber unter der Oberfläche bin ich voller Löcher und Höhlen wie eine Karstlandschaft. Er hatte, als er in England studiert hat, eine Geliebte. Und auf dem Weg zum Flughafen zu einer Reise in die USA hörte er im Autoradio von deren Tod. Und damit gerät das Leben mit Claudette eigentlich in Gefahr. Denn das Andenken an diese Frau, das ist für Daniel mit großen Schuldgefühlen verbunden, die er lange verdrängt hat. Und er hat auch Claudette nie etwas davon erzählt. Und er gerät nun auf seiner Reise immer tiefer in diese Vergangenheit, erzählt aber Claudette immer noch nichts. Und die wundert sich, was los ist, warum er da unterwegs ist, vermutet eine Geliebte und sieht das Ganze als Verrat. Und als er nach Irland in das Haus im Donegal zurückkehrt, da ist dieses leer.
Das klingt irgendwie so, als ob, da frage ich mich quasi, wie erzählt die das? Denn es scheint ja ein arges Hin und Her zu sein, verschiedene Orte, Vergangenheit, heute. Mhm. Wie macht sie das?
Also vielleicht nochmal vorab, sie zeichnet eben auf ganz eindringliche Weise, und das fand ich so faszinierend, nach, wie eine Ehe daran zerbrechen kann, dass man, wie Sie ja auch schon gesagt haben in der Moderation, dass man eben Dinge verschweigt, die der oder die andere aber tatsächlich besser wissen sollte. Und es geht um diesen schleichenden Prozess der Zerstörung und bis zu diesem Moment hin, wo beide eigentlich ahnen, dass sie am Ende ihrer Geschichte angelangt sein könnten. Da gibt es auch eine ganz wichtige Szene im Buch. Ja, wie das erzählt wird, was ich sehr reizvoll fand, das ist so diese kaleidoskopartige Erzählweise. Also die einzelnen Kapitel sind an verschiedenen Orten angesiedelt. Die Schauplätze sind Irland, China, manchmal die USA, dann wieder eine Abtreibungsklinik in London, ein Filmset in Indien, die Salzwüste Boliviens und noch einige mehr. Und das Buch spielt auch zu ganz unterschiedlichen Zeiten, also wie gesagt von den 1980er Jahren bis zum Jahr 2016. Und das springt immer innerhalb des Buches. Also die Kapitel spielen zu unterschiedlichen Zeiten. Und es wird auch aus verschiedenen Perspektiven erzählt, nämlich der von Daniels Kindern aus erster Ehe beispielsweise. Oder es taucht eine Frau auf, die Daniel einen Tipp gibt, wie er seine Ehe retten könnte. Und sie lässt zum Beispiel auch verschiedene Figuren über bestimmte Ereignisse erzählen. Also zum Beispiel vom Verschwinden der Filmdiva oder von Daniels Absturz in den Alkohol nach der Trennung. Und dadurch stellt sie sehr geschickt, fand ich, erzählerische Verlässlichkeiten in Frage. Und dieses Verwirbeln von unterschiedlichen Orten, Zeiten und Figuren, das scheint zunächst verwirrend, aber es fügt sich dann wirklich wunderbar zu einem Ganzen und es entsteht dadurch auch beim Lesen ein richtiger Sog. Das passiert zum Beispiel auch dann, wenn sie Hinweise darauf gibt, was eine Person erwartet, was diese aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wissen kann. Und sie erzählt mit viel Wärme, mit Humor und auch mit einer Leidenschaft und Sympathie für ihre Figuren. Und man hofft bis zum Schluss, sie möge die beiden wieder zusammenbringen.
Verraten wir aber jetzt nicht, ob es klappt oder nicht. Sonst ist der Sog vielleicht ein bisschen weniger stark. Dorothea Westphal war das über Maggie O'Farrells Roman Hier muss es sein. Aus dem Englischen übersetzt hat das Buch Katrin Rasum erschienen. Es ist im Piper Verlag, 544 Seiten, kosten 26 Euro.
Neue Krimis.
Dieses Buch hat eine so simple, so naheliegende und deshalb so geniale Ausgangssituation. Ein Ehepaar dringt in das forensische Labor in Los Angeles ein, in dem die Polizei ihre Proben untersuchen lässt. Und jede Stunde wird dieses Paar nun ein Beweismittel in einem ungeklärten Fall vernichten. Und zwar so lange, bis die Polizei ihre Tochter gefunden hat, die vor 2 Jahren verschwunden ist. Candice Fox hat sich ja in den vergangenen Jahren wirklich den Ruf erarbeitet, immer wieder mit verrückten, originellen und sehr spannenden Plots aufzuwarten. Und Stunde um Stunde ist ja keine Ausnahme. Diese Erpressung mit Geiselnahme im Labor ist der Punkt, der weitere Handlungsstränge verbindet. Es gibt noch Detective Charlie Hoskins, der war 5 Jahre undercover in einer Motorradgang, wurde kurz vorher enttarnt und hat gerade soeben einen Anschlag auf sein Leben überlebt. Aber alle Beweise, die er in dieser Zeit gesammelt hat, sind in diesem Labor. Und dann gibt es noch Lynette Lamb. Sie wollte eigentlich bei der Polizei anfangen, aber sie wurde noch vor ihrem ersten Einsatz gefeuert. Und sie will diese Situation nur nutzen, um sich zu beweisen. Also tun sich Charlie und Lynette zusammen und versuchen herauszufinden, was vor 2 Jahren mit der verschwundenen Tochter passiert ist. Nun ist es ja so, dass Candace Fox allein schon durch die Dichte der Handlung, die vielen Wendungen, die lustigen Dialoge und die kurzen Kapitel viel Spannung und Tempo schafft. Sie ist eben nicht nur eine Meisterin des Plots, sondern sie kann auch erzählen. Sicherlich vermisse ich da manchmal so ein bisschen die Härte, die sie früher noch in ihren ersten Romanen gezeigt hat. Aber sie erzählt immer noch knapp mit viel Witz und vielen kleinen, skurrilen Eigenheiten. Es gibt da beispielsweise so eine Neben-Neben-Handlung, in der Charlie die Frau zu finden versucht, die ihm das Leben gerettet hat. Und sie versucht auch ihn zu finden. Und das sorgt für so eine kleine romantische Note. Erzählt wird das Ganze aber mit Hilfe wiedergegebener erfolgloser Anrufe bei Menschen, die möglicherweise die Identität kennen könnten. Und was Candace Fox auch kann, das ist Figuren entwerfen. Charlie Hoskins ist abgeklärt und so ein bisschen lässig. Lynette Lamb unbedarft und übereifrig, aber alles in einer sehr angenehmen Dosis. Und zusammen ergeben sie ein wirklich gutes Ermittlungsduo, das dann auch noch so einen total abgedrehten Sidekick bekommt. Und am Ende führt Candace Fox dann wirklich alles zusammen und das ist sehr spannend und sehr unterhaltsam. Es deutet sich dann auch ganz klar an, dass es mit Charlie und Lynette weitergehen wird und ich freue mich da schon drauf.
Candace Fox Thriller Stunde um Stunde ist beim Surkamp Verlag erschienen. Aus dem australischen Englisch übersetzt hat es Andrea O'Brien und es kostet 28 Euro. Seine Kinderbücher wie Emil und die Detektive, aber auch Romane, die eher für Erwachsene gedacht sind, wie Drei Männer im Schnee, das sind Bücher, die bis heute gelesen werden. Sicher auch, weil Erich Kästners ganz besonderer Humor offenbar noch immer funktioniert. Heute vor 125 Jahren kam er in Dresden zur Welt und wegen des Jubiläums gibt es zahlreiche Neuerscheinungen zu seinem Werk und Veranstaltungen, die sich mit Kästner beschäftigen. In München findet dieser Tage eine wissenschaftliche Tagung zu Erich Kästner statt und ich bin jetzt mit einem der Initiatoren verbunden, dem Literaturwissenschaftler Sven Hanuschek. Hallo, guten Morgen, Herr Hanuschek.
Ja, guten Morgen. Hallo.
Was ist denn so Ihr persönlicher Verbindungspunkt zu Kästner? War das einer der Autoren, den Sie als Kind gern gelesen haben oder sind Sie erst später auf ihn gekommen?
Ich kannte natürlich so zwei, drei Kinderbücher auch als Kind und fand die auch ganz toll. Aber ich habe ihn breit gelesen, tatsächlich erst als Erwachsener. Das war so ein professioneller Zusammenhang. Da ging es um die Penn-Geschichte. Er war mehr als 10 Jahre lang Penn-Präsident. In einem Forschungsprojekt habe ich eben über diesen Penn geschrieben. Und er war so die wichtige Figur für mich. Und da habe ich alles gelesen, was es gibt. Also auch die Sekundärliteratur, die Forschung, die damals halt noch sehr unter seiner Fuchtel stand sozusagen. Also da stand nichts drin, was ihm nicht gefallen hätte. Die erste Biografie hat er seine Lebensgefährtin geschrieben. Also es gab noch keinen kritischen Blick. Und er war halt auch noch so ein bisschen der Kinder- und Katzenonkel. Und ich fand dann doch sehr aufregend, was man da noch so finden kann drumherum. Also auch gerade die Erwachsenenbücher haben einfach auch einen ganz anderen Status.
Was mögen Sie denn besonders gern?
Ich mag natürlich den Gang vor die Hunde gern, also diese Urfassung des Fabian, die noch ein bisschen angeschärfter ist. Und ich finde auch eins der eher weniger belichteten Bücher, das ist die Kindheitsautobiografie, also als ich ein kleiner Junge war. Das ist deswegen interessant, weil er über so Sachen wie Gedächtnis und Erinnerung nachdenkt und weil das das einzige Buch ist, wo es eine quasi ungeschönte Mutterfigur gibt, also keine Fantasiemutter. Und weil er sich da nie entscheiden konnte, ist das jetzt eigentlich ein Kinderbuch oder ist das ein Erwachsenenbuch? Das macht das Buch ziemlich interessant, auch eins der großen Bücher eigentlich nach 45, die er ja in der Bundesrepublik noch geschrieben hat.
Sie haben ja gestern einen Vortrag gehalten, habe ich im Programm gesehen, über Nonsens als Grenzphänomen bei Erich Kästner. Worum ging es da genau?
Ja, da ging es um einen frühen, langen Text, so eine Art Münchhausiade, wo es auch um schwarzen Humor geht, also wo seltsamerweise so auch Weltuntergänge vorkommen und eigentlich so ein Monty Python-Humor zum Teil oder so ein Trickfilm-Humor, den man bei Kästner eigentlich nicht vermutet, also auch was Rabenschwarzes, aber er blödelt sich da so durch. Es hat auch was Übermütiges. Und diese Art von Humor, von Komik, die gibt es bei ihm nach 33 eigentlich überhaupt nicht mehr oder nach 45. Also er ist eine ganze Tonlage, die er eigentlich verloren hat durch die 12 Jahre in der Diktatur. Und das macht das natürlich interessant. Also das, was man ihm auch so ein bisschen nachsagt, das Didaktische, das, also zum einen finde ich das so ein bisschen ungerecht, weil das ja immer ein bisschen ironisch auch gebrochen ist. Und zum anderen hat er nun auch noch ein ganz anderes Repertoire. Und es geht auch ein bisschen bei der Tagung darum, dieses Repertoire eigentlich zu erschließen und zu erklären, zu versuchen, was ist denn nun der Humor und die die Komik bei Kästner, was zeichnet ihn denn aus? Und das ist ja ziemlich schwer, man kann das sehr schlecht beschreiben.
Und vor allem ist Humor ja sehr zeitgebunden. Also ich habe immer wieder festgestellt, dass meine Kinder vieles, worüber ich mich als Kind halb tot gelacht habe, überhaupt nicht mehr lustig finden und umgekehrt aber auch. Also denken Sie, bei Kästner funktioniert das noch?
Das funktioniert, denke ich, deswegen sehr gut, weil die Bücher ja alle, also auch die Erwachsenenbücher, eine tolle Dramaturgie haben. Die sind ja sehr lakonisch, sehr ökonomisch erzählt, sehr auf Punkt. Die haben so auch einen Sprachwitz, das macht natürlich viel aus. Aber die sind eben auch sehr gut gebaut. Und diese ganzen Kästner-Adaptionen, die es dann gibt für Filme, die Aktualisierungen, also wenn die gut sind, dann halten die sich natürlich an seine Dramaturgie bei allen Aktualisierungen. Also das ist ganz zentral, denke ich. Und dieser Ton, dieses lässige, entspannte, unterkühlte, also es gibt so eine schöne Formulierung von ihm, dass er arbeitet an den Texten, bis sie wirken wie hingespuckt. Und das fand ich immer sehr schön, die Formulierung. Also das heißt, da steckt schon sehr viel Arbeit dahinter. Das ist einfach sehr durchgearbeitet und auch sehr auf ein spezielles Publikum hin. Es ist schon klar, für wen er nun da gerade schreibt. Aber das ist schon alles sehr poliert. Deswegen erkennt man auch den Kästner-Ton ja relativ schnell, wenn man so zwei, drei Zeilen liest.
Jetzt wird ja im Rahmen Ihrer Veranstaltung auch der Erich-Kästner-Preis verliehen an einen meiner Lieblingsautoren, den Österreicher Wolf Haas. Der hat ja auch einen sehr, sehr eigenen Humor. Ja. Finden Sie, dass ihn was mit Kästner verbindet?
Ich finde, dass den ziemlich viel mit Kästner verbindet. Haas hat ja nun Krimis geschrieben und das ist ja auch manchmal so ein geächtetes Genre und dass er auch durch seinen Sprachwitz, durch die gesprochene Sprache, die er nun hat oder so tut, als sei das gesprochene Sprache, unglaublich aufgewertet hat. Also das verbindet ihn ja zum Beispiel mit Kästner und auch einfach die Brillanz, der Einfallsreichtum der Sprache bei Haas. Das finde ich schon sehr wichtig und ja, ein Verbindungselement sind natürlich Komik und Humor. Also das haben die nun beide auf unterschiedliche Weise, aber also ich finde da schon ziemlich viel, was sie miteinander zu tun haben.
Also auf jeden Fall beide lesen, Kästner und Wolf Haas, weil Humor kann man ja wirklich gerade im Moment sehr gut brauchen.
Ja.
Sven Hanuschek, vielen Dank für dieses Gespräch und ich wünsche Ihnen noch eine ergiebige Tagung.
Ja, danke.
Und diese Tagung, die findet noch heute und morgen statt in der Internationalen Jugendbibliothek auf Schloss Blutenberg in München.